Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von natürlich Modern Value Investing. Mein Name ist wie immer noch Philipp.
Ich bin der Marcel und heute haben wir unsere Folge Nummer 6 und ebenfalls der 6. Podcast und unser Thema heute Aktien für die Ewigkeit. Und vorher natürlich Philipp, wie war deine Woche?
Ja, meine Woche war sehr, sehr gut. Du weißt es ja, du warst ja gestern auch ein Teil meiner Woche. Wir waren ja beim DFB-Pokalspiel. Wir werden natürlich nicht sagen, welcher Verein, nicht, dass wir hier einige Abonnenten verlieren. Und es war aber ein sehr, sehr gutes Spiel für uns natürlich. Und ja, jetzt morgen, wenn der Podcast erscheint, bin ich nochmal ein bisschen in Frankfurt beruflich unterwegs. Und dann wartet auch schon das Wochenende. Wie ist es denn bei dir gewesen?
Ja, ich hatte eine tolle Woche, also mit richtig viel Arbeit und richtig viel Anpackung, Vermögen. Also es hat richtig Spaß gemacht und ein bisschen Geld haben wir dabei auch noch verdient. Leider war ich auch ein bisschen erkältet, vielleicht hört man das auch heute noch. Da müsste ich vielleicht mal husten, also verzeiht mir bitte dahingehend. Ja.
Ja, dann wollen wir natürlich auch erstmal an dieser Stelle sagen, gute Besserung Marcel, auch von meiner Seite.
Ja,
und
danke.
Wir möchten uns natürlich bedanken, man kann ja bei uns auf der Webseite unsere Arbeit honorieren in Form einer Spende. Und man kann uns ja einen Kaffee spenden oder auch bei PayPal eine Spende einfach so in der Höhe machen, wie man das möchte. Und wir möchten uns den Top 3 Spendern diese hier nochmal namentlich erwähnen und uns natürlich auch recht herzlich bedanken. Und Marcel, weißt du, was mich überrascht hat? Wer
Nein,
auf
sag
Platz
mal.
Nummer 1 ist?
Sigis altes Mofa ist hin. Darum holt er sich den Easy Credit Sofortkredit mit finanziellem Spielraum. So bezahlt er seinen neuen E-Roller und reserviert sich Geld für später. Wenn er wieder etwas braucht, lässt er sich einfach und sicher über die Easy Credit Plus App auszahlen. Er muss keinen neuen Kredit abschließen. Macht's wie Sigi. Finanziert ganz entspannt. Mit Easy Credit.
Wer?
Es ist eine Frau.
Ah!
Die liebe Maria hat die höchste Summe gespendet. Wir waren auch selber ja persönlich sehr überrascht von der Höhe der Summe und ich kann nur lieber sagen, liebe Maria, mehr Frauen wie dich braucht dieses Land und natürlich auch wir. Und ich brauche auch so eine tolle Frau. Ja, wer war denn noch dabei, Marcel?
Ja, an zweiter Stelle, und da geht natürlich auch ein Dank hin an Dennis, der uns ebenfalls mit einer kleinen Spende unterstützt hat.
Ja, und auf Platz Nummer 3, der liebe Toni, auch nochmal vielen lieben Dank an dich, Toni, dass du uns so schön mit deiner Spende auch unsere Arbeit honorierst und unterstützt.
Genau, folgt uns auf Instagram und natürlich auch auf Facebook und da könnt ihr natürlich auch nach wie vor, wenn ihr sehr zufrieden seid mit unseren Analysen, mit unseren Updates, mit dem Podcast und so weiter, eben eine kleine Spende dalassen oder eben auch eine kleine Kaffeespende. Und apropos Kaffee, Das passt gleich zum Thema der Woche bei mir und zwar zu Altria. Und die haben heute bekannt gegeben, lieber Philipp, dass sie 4,5 Milliarden Dollar abschreiben müssen.
Unglaublich.
Das ist richtig viel Geld, wenn man das, sag ich mal, so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Denn sie hatten ja für 12,8 Milliarden Dollar 35% von Juul erworben. Und durch die ganzen Probleme, die es gerade gibt in Sachen Elektrozigarette und die ganze Kritik und das ganze Thema, hat Juul richtig eingebüßt und dementsprechend wurden eben jetzt 4,5 Milliarden Dollar aus der Bilanz gestrichen. Das ist eine ordentliche böse Nachricht für alle Aktionäre. Allerdings muss man sagen, ist die Aktie überhaupt nicht großartig gefallen heute. Ich glaube 1%, also halb so wild. Ich als Aktionär selber sehe das entspannt, denn Philipp, Juul kommt Anfang nächsten Jahres planmäßig wieder an die, oder nicht wieder, sondern kommt an die Börse und dort kann es natürlich dann schnell gehen, wenn das ganze Thema wieder ein bisschen in den Hintertreffen geraten ist und Juul dann richtig stark an die Börse starten kann, dann sind die 4,5 Milliarden Dollar ja doch recht schnell wieder aufgeholt, ohne dass es jetzt richtig aktiv in den Nachrichten erscheinen wird. Dazu kommt noch der neue CEO von Altria, also der ehemals Altria-CEO ist dann eben jetzt bei Juul auch und ja, Juul wird dann damit sicherlich auch noch wieder in die richtige Bahn gelenkt. Dazu kommt noch die Internationalisierung, also sprich Europa wird aktuell richtig stark vernetzt, wenn man so möchte. An jeder Tankstelle sehen wir schon Juul. Also so ist es mir zumindest schon aufgefallen, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Du bist ja BAT-Aktionär und
genau.
Zu BAT und zu Altria haben wir im Übrigen auch Analysen auf unserem Kanal, also wer da Interesse hat, der kann natürlich da gern mal nachschauen. BAT hat ja die Vibe und die Vibe ist ja so im Prinzip wirklich das reine Konkurrenzprodukt von der Juul und wie siehst denn du die ganze Geschichte als BAT-Aktionär?
Also ich muss sagen, ich wusste gar nichts bis zu dem von dem Börsengang von Juul, das hast du ja gestern mir erstmal erzählt. Ich glaube persönlich, es wird noch stärker eine Konsolidierung in dieser Branche geben. Und ich könnte mir auch wieder vorstellen, dass es wieder Merger gibt im Bereich Tabak und Alkohol, um das einfach zu kombinieren, um dieses ganze Thema Genussmittel noch weiter ranzubringen. Wenn man natürlich daran glaubt, dass es in ein paar Jahren immer noch Zigaretten gibt und geraucht wird, dann kann man natürlich hoffen, dass dieser Chart nochmal hoch hinauskommt. Weil günstig vom KGV, was man erwartet, sind ja diese Unternehmen wirklich. Wir haben ja, wie gesagt, auf dem Kanal British American Tobacco, Imperial Brands und auch die Altria als Aktienanalyse. Und wie gesagt, sie sind echt günstig, deswegen bin ich ja auch wieder eingestiegen bei British American Tobacco. Aber von hoch hinaus, Marcel, kommen wir zu einem leichten Sinkflug und den hat aktuell Airbus. Auch hierzu findest du auf dem Kanal eine Analyse. Aber Airbus wird weniger Flugzeuge ausliefern als geplant. Und das finde ich ein bisschen schade. Also sie werden es schaffen, die Zahl von 800 auf 860 Flugzeuge zu steigern. Aber das sind dennoch 30 weniger als geplant. Und dann könnte man natürlich suchen, wo sind die Ursachen. Und das haben sie natürlich auch gemacht. Und dann ist es natürlich auch schade, weil die Ursachen liegen im Unternehmen selber. Es liegt nicht an den Zulieferern, wie zum Beispiel MTU Aero Engines, weil die neuen Kabinen, die sie jetzt einfach einbauen, das macht Probleme. Und da ist einfach meine Meinung, ich finde das echt schade, dass sie die Chance gar nicht nutzen, weil Boeing hat ja hier echt Probleme und man könnte Boeing damit im Moment aktuell wirklich noch viel mehr schwächen.
Ja, das sehe ich auch so. Und hier sollten die Airbus-Manager also richtig Gas geben, um diese Probleme zu lösen und eben die Schwäche von Boeing einfach auszunutzen, dass man sagt, wir haben jetzt richtig viele Airlines, die unsere Flugzeuge haben wollen, weil Boeing es einfach nicht schafft, ihre Probleme in den Griff zu kriegen. Aber weißt du, was auch in jedem Flugzeug eingebaut ist?
Nein.
Eine Küche.
Oh, und ja, das stimmt.
Thematisch dazu passen die mega guten Zahlen von Rational aus dem MDAX. Ja, also ein Unternehmen aus der zweiten Reihe, für die, die es noch nicht kennen, ist ein führender Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die thermische Speisezubereitung in Groß- und Gewerbeküchen. Also ein richtiger Underdog, damit rechnet man erstmal so gar nicht. Und sie haben heute angegeben, das EBIT stieg um 20% auf 61,3 Millionen Euro. Die EBIT-Marge wurde verbessert um 2,6 Punkte auf 28,8% und die Aktie stieg wieder mal nach Zahlen knappe 8% hoch auf 698 Euro je Aktie. Und auch schon in diesem Jahr ist die Aktie 39% gestiegen. Und wenn man den Chart mal anschaut, sieht man auch, dass es in den letzten Jahren nicht anders war. Kennst du das Unternehmen, Philipp?
Ja, ich kenne das Unternehmen. Das hat ja der liebe Kolja mal besprochen bei Aktien mit Kopf. Mit der Beate Sander, glaube ich sogar. Und ich finde es super spannend. Ist auch auf meiner Watchlist. Ist natürlich auch ziemlich heiß und teuer bewertet. Aber wo heiß gekocht wird, das ist nicht nur in der Küche von Rational, sondern auch bei Bayer. Auch hierzu gibt es eine Analyse auf dem Kanal. Und Bayer hat ja wirklich mal tolle Zahlen für ein gelungenes drittes Quartal präsentiert gestern. Aber, und das war es natürlich, die Klagen. Marcel, als wir uns darüber unterhalten haben, waren die ja bei 18.400. Jetzt sind sie bei 42.700. Das ist natürlich eine enorme Höhe. Und die Kanzleien, die die Kläger vertreten, haben ihre Werbeausgaben massiv erhöht. Sie haben allein im letzten Quartal 50 Millionen US-Dollar für Werbung im TV ausgegeben. Das nur von Seiten der Kläger. Aber ich muss auch sagen, ich bin und bleibe dabei. Wir sind ja nächstes Jahr vermutlich in voller Modern Value Investing Mannstärke mit dem Peter und dem Luigi auf der Hauptversammlung von Bayer. Und ich bin weiterhin überzeugt, die Welt wird mit Hilfe von Bayer satt und gesund.
Ja, und da bist du auch nicht allein. Ich sehe das genauso. Ich glaube auch, dass Bayer die Probleme nach und nach lösen wird und hier und da vielleicht eine Vergleichszahlung im Raum stehen wird. Das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, aber tolle Quartalzahlen und viele Klagen, das kennt man ja auch von anderen Unternehmen, wie zum Beispiel auch von VW. Und Volkswagen startet tatsächlich am Montag die Produktion des ID.3 in Zwickau. Ja, auch zu VW gibt es natürlich eine Aktienanalyse auf unserem Kanal und die könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal anschauen. Ja, das Elektrofahrzeug von VW soll ab Sommer 2020 erhältlich sein und eben Ende nächsten Jahres sollen 100.000 Fahrzeuge davon schon produziert sein. Also alles auf dem modularen Elektrobaukasten. Ja? So hat es der Markenvorstand, der Herr Ulbrich, angekündigt. Genau, ab Ende 2020 werden auch nur noch Elektroautos vom Band fließen in Zwickau und der ID.3 soll 30.000 Euro kosten, was eben, ja, ich sag mal, erschwinglich ist für den Otto-Normalverbraucher, könnte man jetzt sagen. Und die Ausreden, ja, Elektroautos sind ja nicht mehr so teuer, sollen eben damit, ja, wegfallen. Also ich persönlich finde es sehr mutig, nur auf Elektrofahrzeuge zu pochen. Und das kann man jetzt nur hoffen, also auch für die Region rund um Zwickau, dass das kein Fehler war. Und auch natürlich für den ganzen Konzern von Volkswagen. Denn selbst die Berater der Bundesregierung, die sagen, dass es in Zukunft eher ein Mix aus E-Autos, Verbrenner, Wasserstoff, LPG und so weiter geben wird und dass eben nicht nur eine große Lösung sein wird, die sich durchsetzt, sondern einfach der Mix da sein wird. Ja, also das wird noch sehr, sehr spannend. Und wir hatten ja gestern im Auto auch schon über Hybridfahrzeuge gesprochen und auch über eben auch noch ein Thema, was nachher gleich kommt. Du fährst ja selber ein Hybridfahrzeug. Wie siehst du die ganze Geschichte?
Also ja, ich habe einen Hybrid als Dienstwagen und ich habe es ja da, also was ich ja toll finde, ist, dass der Staat ja Hybrids und Elektroautos da fördert mit 0,5%, die du dann versteuern musst, wenn du das Auto privat fahren möchtest. Aber es ist natürlich auch, ich bin froh, dass ich kein rein elektrisches Auto genommen habe. Da war ich ja auch am Überlegen. Aber ich muss auch sagen, die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist schon eine Katastrophe. Das ist, eigentlich würde ich dann erwarten, dass, weißt du, früher gab es doch, glaube ich, an jeder Ecke so eine Telefonzelle und so einen Briefkasten. Warum gibt es das denn nicht heute auch dann an jeder Ecke Minimum eine Ladestation? Und das ist etwas, ach, ich kann da nur den Kopf schütteln. Also ich bin froh, dass ich da noch einen Benziner habe. Ich glaube nicht wirklich, dass der Benziner umweltfreundlicher ist dann als ein Diesel, der mit AdBlue läuft. Oder zum Beispiel Volvo ist da ja ganz führend, die sind ja mit Diesel-Hybrid unterwegs. Ja. Und weißt du, was auch nicht einfach flächendeckend gemacht werden sollte, was es aber gemacht wird, das sind die Anleihenkäufe der EZB. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Klage abgelehnt oder einen Antrag abgelehnt, dass es keine Anleihenkäufe mehr geben soll von der EZB. Aber das wurde wie gesagt abgelehnt und jetzt werden wieder schön, starten morgen, 20 Milliarden Euro in Anleihen in Europa, also gekauft von Staaten und Unternehmen. Die Deutsche Bundesbank hält 25% der Anleihen der EZB, nicht der Anleihen der EZB, der EZB. Und somit wurde die Klage genau deswegen auch abgewiesen oder dieser Antrag, weil das würde zu Problemen führen, wenn Deutschland Anteile nicht mehr mitkaufen würde. Aber das große Problem, was ich immer noch daran sehe, ich verstehe nicht, wie wird es die Konjunktur beflügeln, wenn man Anleihen kauft. Wieso nicht einfach 20 Milliarden Steuerbegünstigung jeden Monat oder Investitionen in die Infrastruktur, digitale Infrastruktur, Bildung und all solche Sachen, weißt du, warum nicht Investitionen in Infrastruktur und Bildung zum Beispiel?
Ja, ich glaube, das ist ja auch einfach eine Politik, die ja dann also europäisch gelöst wird oder so angeprangert wird. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal in die einzelnen Staaten gehen würden wiederum, dann wäre natürlich dann so, wie du es gerade schon sagst, Investitionen in Infrastruktur, Bildung einfach oder Steuervergünstigung auch eine viel, viel sinnvollere Sache. Aber das scheint ja wieder auf Landesebene nicht mehr zu funktionieren. Also da gibt es schon einige Baustellen und ich glaube, das wird noch echt spannend, wie das so ausgehen wird in den nächsten Jahren. Eine Spirale, die ins Ungewisse führen wird, würde ich jetzt mal so kommentieren. Eine Spirale, die zum Erfolg führen wird allerdings, ist mein Top der Woche. Und das ist Apple. Tolle Quartalszahlen, die wurden nämlich richtig stark übertroffen. Man muss sich ja überlegen, 2 Milliarden Dollar mehr in einem Quartal als erwartet. Ja. Das ist schon richtig stark. Und der Ausblick auf das Weihnachtsquartal wurde auch nochmal deutlich angehoben. Und man kann ja auch, klar, man sieht es ja auch, Apple ist ja gut gerüstet für das Weihnachtsgeschäft, was ja auch das wichtigste Quartal ist für Apple mit den AirPods Pro oder allgemein die normalen AirPods, das iPhone, das iPad, das neue, die Watch und natürlich sämtliche Dienstleistungen. Und selbst die Kreditkarte, die jetzt neu eingeführt wird, soll ja nach und nach mehr Umsätze bringen und belohnt oder der Anreiz, der geschaffen wird, ist für Kunden zum Beispiel, wenn sie diese Kreditkarte schon haben von Apple, dann bekommen sie auch eine gewisse Zeit zinsfrei eine Finanzierung, was ja wiederum zum Kauf von Apple-Produkten ja, anfeuert oder anregt. Und wenn dann noch das SE2 nächstes Jahr kommt, dann wird der Kundenstamm ja einfach nochmal vergrößert. Also da sehe ich schon richtig viel Zukunft noch. Du bekommst ja auch dein neues iPhone 11, habe ich gehört.
Ja, ich glaube so im März, April ist es wieder soweit und ich freue mich natürlich wieder wahnsinnig darauf. Mein Top der Woche ist Toyota. Ich war ja in Japan dieses Jahr im Januar und da war ich auch bei Toyota in der Toyota-Welt und sie wollen jetzt eine Plattform für Mobilität werden. Also sie fangen an, ihr gesamtes Geschäftsmodell umzugestalten, um sich auch so mit eigener Disruption vor Disruption zu schützen. Ich finde das mega gut, was sie davor haben. Sie wollen ja zum Beispiel, ich glaube mit Grubhub in Indien zum Beispiel, da stellen sie schon für die Flotte auch von Uber dann einfach die Autos und die können die Uber-Fahrer dann zum Beispiel auch nutzen. Ich finde, das ist eine richtig geile Geschichte und ich finde es einfach super. Was ist denn dein Flop der Woche?
Ja, da kannst du dich festhalten. Herrlich.
Okay, ich sitze und halte mich fest.
Das ist sehr gut. Kennst du das, wenn du was kaufst und irgendwann stellst du fest, dass du es jetzt auch sparen können? Also das war eigentlich ein völliger Fehlkauf. Ja. Und das ist mein Flop der Woche. Und zwar der deutsche Staat und sein Umgang mit dem Geld der Steuerzahler. Denn jetzt wurde eben tatsächlich wieder bekannt, so eine Auflistung mit den unnötigsten Ausgaben in diesem Jahr. Und da habe ich meine Top 3 zusammengestellt, weil es einfach so unfassbar ist.
Also ganz kurz, und es ist ja, ja jetzt nicht Mario Barth deckt auf, sondern Marcel deckt auf.
Ja, genau, so könnte man das jetzt sehen. Einfach weil diese Liste jetzt publik geworden ist, die wird einmal im Jahr immer veröffentlicht und meine Top 3, die möchte ich euch einfach mal präsentieren und ich lese es einfach mal vor. Also Platz 3, in Sachsen-Anhalt sollte die bisherige B6 zur A36 hochgestuft werden, doch die Statusänderung kommt auch mit einer Umrüstung der Beschilderung einher. Für 750 Schilderstandorte auf rund 100 Kilometer Länge müssen damit bis Ende 2020 blaue statt gelbe Straßenschilder aufgestellt werden. Das Ganze kostet dann 3 Millionen Euro. Und das Schöne ist, es hat sich an der Straße eigentlich nichts geändert, denn die war vorher schon vierspurig, zweispurig auf der einen Seite und zwei auf der anderen Seite. Und man konnte ebenfalls schon recht schnell drüber fahren. Also hier völlig, also wirklich eine reine Bürokratie.
Ach,
Nummer zwei. Nummer zwei. In Stuttgart wurde zwischen dem Viertel Bad Cannstatt und der Innenstadt eine Schnellbuslinie eingerichtet, die im 5-Minuten-Takt fährt. Rund 8 Millionen Euro wurden für die baulichen Veränderungen, die neuen Haltestellen, die signaltechnischen Maßnahmen aufgewendet. Der Coup ist, dass durch die neue Buslinie eine Fahrspur den Autofahrern weggenommen wurde und Fahrgäste werden oder fahren dort gar nicht mit, ganz praktisch, da diese ja von der bestehenden U- und S-Bahn, ja, die sie einfach schon nutzen und überhaupt nicht diese Nachfrage dazu haben. Also auch hier wurde wieder Geld extremst verschwendet. So, und jetzt Top 1.
Oh Gott.
Durch ihre orangenfarbenen Deckel erkennt man sie sofort. Die O-Tonne. In Hannover gibt
Was?
Es die O-Tonne. In Hannover gibt es regionsweit 45.000 dieser orangenen Tonnen. In der Stadt selbst knapp 5.000. Und in ihnen sollen Materialien entsorgt werden, die man wiederverwenden kann. Also zum Beispiel Textilien, Metalle und Kunststoffe. Die gewünschten Sammelmengen wurden aber nie erreicht. Man schlägt derzeit vor, die Maßnahme abzuschaffen. Die Kosten? Satte 12 Millionen Euro. Ja, ich glaube, das reicht einfach schon als Top, oder nein, Quatsch, als Flop der Woche. Und das ernüchtert schon, wenn man weiß, wo seine Steuergelder dann hingehen, ja. Das ist ja bloß ein Auszug, da gab es ja noch viel mehr.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber, Marcel, ich habe vielleicht ein neues Top für dich für nächstes Jahr, wenn das wiederkommen sollte.
Ja.
Nämlich mein Flop der Woche, nicht nur auf deutscher Ebene, sondern auf europäischer Ebene. Sagt dir Gaia X etwas?
Nein, Philipp, was soll das sein?
Gaia X ist ein Cloud Act von europäischen Regierungen und man möchte eine offene Plattform, also eine offene Cloud-Plattform für Unternehmen in Europa gründen. Ei, ei, ei. Also spontan fällt mir natürlich irgendwie immer ein, so etwas fürs Phrasenschwein. Viele Köche verderben den Brei. Champions formen sich selber, auch in Europa und nicht mit Hilfe von Staaten. Aber man möchte sich schützen vor Amazon Web Service und Microsoft Azure. Beide Analysen von Amazon und Microsoft findet man auch auf dem Kanal. Aber ich frage mich einfach, man kann in Deutschland noch nicht mal einen Flughafen bauen, also in Berlin oder Stuttgart 21, aber jetzt möchte man federführend werden bei europäischer Dateninfrastruktur. Eieiei. Also ich glaube ganz ehrlich, da ist Modern Value Investing besser strukturiert als der Flughafen in Berlin, ist zwar nicht so aufwendig, aber dafür kostenlos und umsonst und wir verschwenden keine Steuergelder. Aber, also wirklich, das, ja.
Ist erschreckend, also, ja, das ist wirklich erschreckend.
Ja, das ist wirklich.
Vor allen Dingen künstlich einen Player hervorzuholen, der Amazon und Microsoft die Stirn bieten soll. Das ist doch völlig, das ist doch traurig, dass das kein Unternehmen selber, vielleicht liegt das ja daran, dass hier die Steuerlast so hoch ist und so weiter und so fort. Ja, aber dann künstlich irgendwas hervorzuziehen, naja.
Ja. Aber wir haben ja heute etwas dabei für die Ewigkeit, nämlich unser Thema 5 Aktien für die Ewigkeit. Und wir haben es ja nicht nur so gemacht, dass wir beide zusammen 5, sondern jeder 5 Aktien für die Ewigkeit. Und Marcel, wie war denn für dich der Einstieg in das Thema? Gar nicht so einfach wie gedacht, oder?
Ja, richtig. Das war gar nicht so einfach. Und der Grund dafür war, nicht überhaupt 5 zu finden, sondern dass es einfach recht viele Unternehmen gibt, wo ich sage, dass sie in vielen, vielen Jahren oder für die Ewigkeit richtig stark aufgestellt sind. Und so fiel es mir wirklich schwer, mich für 5 zu entscheiden. Das war wirklich, wirklich nicht einfach. Ist dir das leichter gefallen?
Nein, ich fand auch, wie gesagt, maximal 5 ist ja schon schwer. Aber ich bin gespannt, weil wir werden ja jetzt nacheinander, du deine, ich meine. Und dann wechseln wir uns ab und wir werden natürlich auch sagen, wo der Kurs heute vor 10 Jahren stand, wie die Rendite war. Am Ende werden wir das auch alles schön mit dem MSCI World mal vergleichen. Und ich bin gespannt, weil ich finde, hier ist ein tolles breit diversifiziertes Depot rausgekommen, wo ich wirklich sagen müsste, das hätte ich gerne wirklich als Depot. Fangen wir direkt an. Was war deine Nummer 1?
Also ich, oder mein, mir gleich als erstes in den Sinn kam Air Liquide. Und Air Liquide ist ja tatsächlich ein super robustes Unternehmen. Ja, es ist mit einem Duopol, mit Linde zusammen, liefern die Gas und haben auch noch viele, viele andere Bereiche, womit die wirklich richtig erfolgreich sind, sind also dementsprechend nicht wegzudenken, haben also eine große Zukunft vor sich, auch mit dem ganzen Wasserstoffthema, eine tolle Aktionärskultur, ja, also Aktionäre werden mit Gratisaktien und auch mit ordentlichen Dividende, also auch mit Aktien, also mit Aktienrückkäufen natürlich belohnt und ist dafür auch unanfällig für Krisen, also wenn es ein bisschen schüttert am Markt, dann kann es halt hier einfach stabil weitergehen. Hier gibt es sicherlich auch Risiken, sowas wie Missmanagement, aber dem haben wir jetzt in den letzten Jahren nichts gesehen. Und wir haben ja gleich mal verglichen, wenn wir diese Aktien vor 5 Jahren gekauft haben, hätten.
Nee, vor 10. Heute vor 10 Jahren.
Stimmt, vor 10 Jahren, Verzeihung. Dann war der Kurs noch bei 45 Euro und jetzt bei 117 Euro. Und da haben wir noch 5 Gratis-Aktien bekommen. Das ist eine Rendite von 160%. Philipp, was war denn dein erster?
Ja, mein erster war, habe ich auch im Depot, ich habe Air Liquide auch im Depot, ist Bayer. Sie haben einfach eine enorm wichtige Aufgabe, die Welt zu ernähren. Sie profitieren von einer wachsenden oder älter werdenden Weltbevölkerung. Natürlich das Risiko sind aktuell die über 40.000 Klagen, die geringe Klagehürde in der USA. Aber auch hier ist die Rendite, das sind natürlich alles Renditen ohne Dividende, von 46,30 Euro bis auf 67 Euro waren es immerhin 49% ohne Dividende. Was ist denn deine Nummer 3?
Ja, bei mir ist es Microsoft. Und ja, Microsoft, wir kennen es ja alle, ne? Also etabliertes IT-Unternehmen und in so vielen Zukunftstechnologien aufgestellt und auch eine richtig starke Cloud. Nicht umsonst will man mit Gaia X jetzt hier entgegenhalten. Und ja, Risiken, klar, so eine Zerschlagung, was immer mal gesagt wurde, aber auch das muss jetzt nicht schlecht für den Aktionär sein. Und hier war es vor 10 Jahren noch 18,85 Euro und jetzt sind wir bei 129,72 Euro und das ergibt satte 583,4%, also eine ordentliche, starke Rendite, auch hier wieder ohne Dividende. Ja, was war dein nächstes?
Mein nächstes ist Xylem. Wasserinfrastruktur ist der ihr Thema, finde ich hochspannend. Vor 10 Jahren 20,35 Euro, aktuell 75 Euro, 242% Rendite ohne Dividende. Wasser ist einfach ein knappes Gut, wachsende Weltbevölkerung, Aufbereitung wird immer wichtiger. Die Risiken ist natürlich hier die Konkurrenz, aber sie haben hier auch ein richtiges Know-how. Also das muss man auch wirklich sagen. Von Wasser kommen wir jetzt zu, lieber Marcel?
Zu Amazon, ja. Passt nicht ganz zusammen, aber Amazon meines Erachtens nach so stark aufgestellt, dass es in den nächsten Jahrzehnten nicht wegzudenken ist. In so vielen Bereichen, jeder kauft bei Amazon ein, also egal um welche Produkte es geht immer auf die Seite von Amazon, man kauft dort recht schnell und der stationäre Handel kann das ja auch gar nicht, ja, alles einfach mal bereitstellen in jeder Stadt und überall. Deswegen ein Riesenunternehmen mit einer Riesen-Cloud zusammen mit Microsoft. Und hier sind die Risiken auch ebenfalls für die Zerschlagung und natürlich der Tod von Jeff Bezos. Gott bewahre, dass das nicht passiert. Amazon, $56 je Aktie vor 10 Jahren und eben jetzt 1.774. Das sind 3.071%. Ja, das hätte ich auch gern mal. Apropos Prozent, wie geht's bei dir weiter?
Bei mir kommt als nächstes Shell. Ich finde es Öl, Gas und dann natürlich auch erneuerbare Energien. Tolles Unternehmen, muss man auch wirklich sagen. Und sie zahlen natürlich eine enorme Dividende. Also die Rendite in 10 Jahren ging es von 20,16 Euro auf 26,98 Euro aktuell, sind nur 29,71%. Aber die Dividende, da musst du ja auch mal im Schnitt 5% drüber legen. Und wenn du diese 5% mal aufaddierst jedes Jahr, die vom Kurs abgezogen werden, dann hätte sich auch eine Shell-Aktie mehr als verdoppelt. Die ökologische Neuausrichtung finde ich ziemlich stark. Die Risiken sehe ich eigentlich eher weniger aktuell bei Shell. Was ist denn dein nächstes Unternehmen?
Apple. Tatsächlich Apple. Wir hatten es gerade schon als Top der Woche, also von mir zumindest. Und ich finde es einfach stark, wie Apple. Ich bin selber nicht mal Apple-Kunde, davon abgesehen, aber ich finde es einfach stark, wie sie ein cleveres Preis-Leistungs-Angebot schaffen, dass Kunden immer wieder darauf zugreifen und höhere Preise akzeptieren. Die Kundentreue ist groß, klar, durch dieses iOS-Betriebssystem haben sie auch ein USP und sie sind eben auch gleichzeitig Luxus- und Lifestyle-Produktehersteller und das ist eben auch wichtig, gerade in Bezug auf den Zukunftsmarkt, die Millennials, die wollen alle ein iPhone. Und ja, die Risiken hier, klar, völlige Fehler bei Modellen oder eben auch die Vorteile nicht mehr so zu bieten, aber halte ich jetzt auch eher für unwahrscheinlich. Und hier waren es 18,3 Euro und sind angestiegen auf 222 Euro, auch hier 1118%. Wahnsinn, Wahnsinn. Bei ja. dir, Philipp, wie geht's weiter?
Bei mir gibt's jetzt Ben & Jerry's Eis für alle, Unilever,
ja.
von 20,33 Euro auf 54,16 Euro, 166%. Große Produktpalette, sie wollen ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr sauberes Image haben, nicht so wie andere, wie zum Beispiel Nestlé. Da liegen aber auch natürlich dann die Risiken, es könnte zum Boykott kommen. Aber sie sind auch sehr breit aufgestellt. Sie haben ja Nahrung, dann haben sie aber auch noch Konsumgüter. Ich vermute, dass in jedem Haushalt irgendetwas von Unilever zu finden ist. Aber die ganzen Produkte müssen natürlich auch bezahlt werden und das werden sie mit deinem nächsten Unternehmen, nämlich mit
Visa. Und Visa habe ich noch am wenigsten Bauchschmerzen, dass die Zukunft stark wird. Warum? Ja, sie verdienen an jeder Transaktion, die mit Karte oder auch mit dem Handy bezahlt wird, über eine Visa-Karte. Sie haben wenig Konkurrenz, also nur Amex und Mastercard. Und die Zukunft wird ja bargeldlos sein und immer noch wird ja sehr viel mit Bargeld bezahlt. Also hier sehe ich eigentlich auch nahezu gar keine Risiken, außer dass die Konkurrenz davonfährt. Aber was soll sie so großartig besser machen? Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie dazu. Hier ging es von 12,75 Euro auf 160,34 Euro hoch. 1159% ergibt das. Und ja, das kann sich ja sicherlich auch sehen lassen. Dein letzter?
Mein letzter ist Johnson & Johnson. Sie sind enorm breit aufgestellt. Medizintechnik, Pharma und Konsumgüter. Natürlich sind sie anfällig für Klagen, wie zum Beispiel Bayer oder sie hatten ja jetzt auch das mit dem Babypuder-Skandal. Da muss man natürlich immer aufpassen, wenn man in solche Unternehmen investiert. Aber ich habe wenig Bedenken. Die Aktie ging von 40,21 Euro auf 117 Euro hoch. Das entspricht einer Rendite ohne Dividende von 193%. Lieber Marcel, das gesamte Depot hat innerhalb von 10 Jahren, wenn du vor 10 Jahren für 10.000 Euro, also je 1.000 Euro jede Position eröffnet hättest, eine Rendite von 652,75% eingefahren. Also ohne Dividende wären ungefähr 75.000 Euro rausgewonnen. Dividende wäre natürlich jetzt auch nochmal spannend, wo wir da wären. Du hast ja uns noch einen Vergleich zum MSCI World mitgebracht. Der ist wie
genau. Beim MSCI World hätten wir im Vergleich bei den 10 Jahren 102% erreicht. Und also aus 10.000 Euro werden 20.200. Ja, das ist eine Diskrepanz von knapp 55.000 Euro. Und wie gesagt, es sind noch nicht mal die Dividenden da drin, ja, die ja auch nochmal einen Zinseszinseffekt erfahren hätten. Und das zeigt, dass man mit Einzelaktien auch deutlich mehr Performance ins Depot bringen kann. Und hier muss man natürlich auch sagen, man muss ganz kompromisslos auf Qualität setzen und auf Geschäftsmodelle, die in Zukunft nicht wegzudenken sind. Das hätte man auch mit vielen Unternehmen nicht so gut haben können. Und dann hätte man auch durchaus unter den 102% vom MSCI World liegen können. Das sollte man da schon bedenken. Ja.
Definitiv. Alle Analysen und Vorstellungen von den 10 Unternehmen gibt es bei uns auch auf der Seite www.modernvalueinvesting.de und auch auf den Kanal zu finden. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr bei uns bei Instagram mal vorbeischaut, in die Facebook-Gruppe kommt oder auch den Kanal abonniert. Dann ist natürlich auch wichtig, Marcel, was denkst du noch?
Ja, also es wäre nochmal interessant, was sind eure 10 Unternehmen für die Ewigkeit? Also wo habt ihr so null Zweifel, dass das Unternehmen in 10 Jahren so richtig oder eben in 20, in 30 Jahren noch richtig, richtig erfolgreich sein wird oder noch viel erfolgreicher und dass sie einfach auch nicht wegzudenken sind? Also das schreibt gerne mal in die Kommentare. Und auch noch gerne eine Meinung zu unseren 10, die wir hier getroffen haben. Ich glaube, dann können wir schon wieder sagen, Philipp, danke fürs Zuhören, liebe Community. Danke dir, Philipp.
Ja, ich danke dir, Marcel. Schreibt uns auch gerne Themenwünsche für den nächsten Podcast in die Kommentare. Und dann bleibt uns wie immer nur zu sagen, denkt immer daran. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.